Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Und damit willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Heute in Episode 402. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich moderiere das hier seit 2018. Es geht um die Zukunft der Arbeit und wir lassen uns hier hoffentlich inspirieren von Menschen, die erzählen, wie sie ihre Geschichte entwickelt und geschrieben haben. Wir tauchen ein in die Stories von Menschen und von Unternehmen, die was ganz Besonderes wagen, die experimentieren. Und einer, der schon viel experimentiert hat, auch im Kontext Podcast, ist heute zu Gast Ingo Stoll. Er ist ein wahrer Podcast-Pionier. Es war einer der ersten Podcasts, die ich wirklich gehört habe, und zwar Masters of Transformation. Da ging es auch schon um digitale Transformation, um die Arbeitswelt, um neue Arbeit. Und dann irgendwann hat er sich aus dem Podcast-Business allerdings zurückgezogen und hat ein neues Kapitel aufgeschlagen, nachdem er auch eine Weltreise noch mit seiner Familie gemacht hat, und zwar die Audiografie. Und da tauchen wir heute ein. Was es damit auf sich hat, das erklärt er uns selbst. Es geht darum, die Geschichten von Menschen, die Lebensgeschichten von Menschen hörbar zu machen. Und das ist eine ganz besondere Thematik, die sehr wertvoll ist, und ich habe da auch einen eigenen Bezug zu. Bevor wir reinspringen, gibt es noch ein kleines Mini-Interview mit Martin Öztürk, den ich begleiten durfte im Rahmen meines Storytelling-Sparingsprogramms. Martin ist Gründer von Strukturpartner. Er berät Unternehmen, wenn es um Prozessoptimierung geht. Er bringt Licht ins Dunkel, bringt Transparenz rein. Er hilft euch herauszufinden, welche Prozesse nur bremsen und welche optimiert werden müssen. In dem kurzen Interview stellt er sich vor, was er macht, wie er es macht. Und ich würde euch bitten, hört mal rein. Ja, damit freue ich mich, dass Martin da ist. Martin Öztürk, schöne Grüße aus Rostock.
Hallo Gabriel, hallo aus dem Schwabenländle.
Schön, dass du da bist. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten ja schon zusammen gearbeitet, und zwar an deiner Story, an deinem Storytelling. Du hast nämlich viel vor. Erzähl uns doch mal, wer bist du?
Ja, das stimmt tatsächlich. Also Martin Öztürk, und wie man am Nachnamen schon hört, bin ich ein Schwabe, bin Teilzeit-Weingärtner und Gründer meiner Organisationsberatung Strukturpartner, und ich wohne mit meiner Family hier im schönen Fellbach bei Stuttgart.
Und was machst denn du so? Versuch's mal runterzubrechen in eine kleine Story.
Ja, die kleine Story ist, ich war schon immer in der Beratung, und zwar immer da, wo es darum ging, dass Firmen funktions- oder fachbereichsübergreifend funktionieren müssen. Na, ist gar nicht so einfach, wenn man in Silos lebt und in Silos denkt. Und genau da fühle ich mich wohl, wenn es darum geht, die Leute aus den Silos zusammenzubringen, ein gemeinsames Bild zu generieren, um danach dann auch ins Tun zu kommen, also ins Machen zu kommen. Und deswegen habe ich auch meine Unternehmensberatung gegründet, die sich darauf spezialisiert hat.
Und ich glaube, man braucht ja auch eine gewisse Leidenschaft, wenn man erfolgreich sein will. Was ist deine?
Also ich habe durch meine Eltern ja kennengelernt, ne, das gab es ja am Ende deutsch, türkisch, christlich und auch muslimisch, dass es gemeinsam deutlich besser geht, wenn man Gemeinsamkeiten sieht, dass es dann auch vorangeht und man nicht so die Themen, die nicht gemeinsam sind, in den Vordergrund stellen sollte. Und das ist meine Leidenschaft, und darauf habe ich mich auch spezialisiert bei meiner Arbeit. Bei mir geht es tatsächlich darum, dass die Leute zusammenkommen. Mir macht es richtig Spaß, wenn die Leute merken, es geht um das große Ganze gemeinsam. Es gibt ein gemeinsames Bild. Wenn es dann so Klick macht und man dann nach und nach ins Tun kommt, dafür brenne ich tatsächlich sehr.
Und du hast jetzt auch was ganz Neues entwickelt, und da sind wir jetzt auch nochmal gespannt zu hören, was das ist und wen du vielleicht auch dafür brauchst.
Absolut, genau. Ich habe jetzt aus Notwehr, kann man so sagen, eine eigene Software entwickelt. Die Software heißt Neuroboard. Und warum mache ich das? Ja, aus meiner Beratungspraxis heraus habe ich gemerkt, es gibt eigentlich kein Werkzeug, was mich bei meiner Beratung richtig gut unterstützt. Die Software muss einfach genug sein, dass jeder benutzen kann, aber eben auch eine gewisse Komplexität abfangen können, also datenbankbasiert sein. Und da habe ich eine Software entwickelt, die heißt Neuroboard, und genau mit der ist es möglich. Die ist einfach zu handhaben, aber hat eben auch die Power von großen Software-Suiten.
Und wen brauchst du jetzt noch?
Jetzt brauche ich einen Pilotkunden, der mutig genug ist, mit mir diesen neuen Weg zu zeigen und auch zu zeigen, dass man mit einer neuen Art von Organisationsmanagement erfolgreich sein kann. Und von der Größe her Mittelstand, 200 bis 500 Mitarbeiter. Und da geht es darum, dass man die Prozesse und Zusammenhänge in Office und Verwaltung deutlich besser strukturiert und auch verbessern kann.
Also, nutzt die Gelegenheit und meldet euch gern entweder direkt bei Martin, die Website und auch sein LinkedIn findet ihr in den Shownotes, oder ihr schreibt mir und ich stelle den Kontakt her. Martin, schön, dass du da warst. Dir weiterhin viel Erfolg.
Danke, Gabriel. Bis demnächst. Tschüss.
Bis bald. Ciao. Meine Bitte natürlich, abonniert den New Work Chat Podcast und verpasst keine Episoden mehr. Jede Woche Freitag gibt es eine neue Folge, dazu aktuell auch noch dienstags. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Ingo da ist. Schöne Grüße aus dem sonnigen Rostock.
Gabriel, grüße dich und zwar aus Gärden heute.
Ach, wie kommt's?
Ja, ich bin bei mir zu Hause, mal nicht unterwegs und auf Tour, sondern in meinem kleinen Audiografiestudio.
Und ich freue mich sehr, dass wir endlich sprechen können. Wir kennen uns schon eine ganze Weile und du hast mich auch mit inspiriert, überhaupt zu podcasten. Und deswegen wollte ich dir da heute auch nochmal Danke für sagen, für diese Inspiration. Und bin sehr froh, dass du heute da bist und wir sprechen können über ein Thema, was mich ja tatsächlich auch beschäftigt. Aber der Reihe nach, dir geht's gut, hast du mir gerade schon verraten, bevor ich raufgedrückt habe.
Das ist auch, nachdem du drauf gedrückt hast, immer noch der Fall.
Ist das nicht schlechter geworden? Das freut mich schon mal. Ja, du, meine mittlere Tochter spricht ja hier das Intro ein. Die Mathilda, 12 Jahre ist sie mittlerweile. Die macht das auch schon ein paar Jahre. Ich weiß nicht genau, wie lange ich sie noch dabei halten kann. Ich muss mir jetzt über neue Gehaltssysteme Gedanken machen. Naja, und es ist ja nun mal so, dass meine Gäste ihr erklären dürfen, was sie so machen. Also was würdest denn du sagen? Was machst denn du so, sodass sie das versteht?
Was würde ich ihr erklären? Also ich bin jemand, der mit Menschen spricht und zuhören darf, wenn sie ihre Lebensgeschichte erzählen und ihnen danach helfen darf, daraus ein Hörbuch zu machen.
Klingt super. Und ich glaube nicht, dass ich jemanden kenne, der das macht. Kennst du Leute, die das noch machen?
Ja, mittlerweile kenne ich ein paar. Mit einigen davon habe ich mich gerade das ganze Wochenende in Berlin getroffen, um unsere erste Audiografie-Werkstatt zu machen. Denn es gibt tatsächlich einige Audiografinnen und Audiografen mittlerweile in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ja, ich bin insofern auch ganz stolz, weil die meisten davon habe ich selber ausbilden dürfen in den letzten Jahren.
Cool. Aber gibt's auch noch Momente, wo du dich als Podcaster vorstellst? Das hast du ja, glaube ich, auch sehr lange so getan, ne?
Nee, mittlerweile nicht mehr. Ja. Also jedenfalls nicht mehr alleine. Ich bin auch noch Podcaster und der Podcast und das Format und überhaupt alles, was damit zusammenhängt, wird mir immer auf jeden Fall auch am Herzen liegen. Aber es gab einen Moment 2019, wo ich in der Bahn saß und dann, kennst du diese Zufallsbekanntschaften, neben dir sitzt jemand, wir standen in Fulda, der Zug stand auch und dann kam diese Frage, und was machen Sie so? Und ich mich das allererste Mal habe sagen hören, ich bin Audiograf.
Ach, schön.
Und das habe ich mich vorher nicht getraut und seit diesem Tag sage ich immer das.
Es hängt ja irgendwie mit Graf zusammen. Man denkt dann vielleicht, das ist irgendwas Adliges. Ist ja nicht jedem geläufig, was ein Audiograf ist.
Es ist auch ein Graf, ja. Ein Graf ist aber auch jemand, der nicht nur blauen Blutes ist, sondern jemand, der etwas aufzeichnet. Ja. Und das ist es dann in meinem Fall. Das Adlige brauche ich nicht. Und das hätte ich auch spätestens mit der Hochzeit irgendwie eintüten müssen. Habe ich nicht getan und ist auch okay. Insofern, aber wer da ein bisschen was zumindest mit Anspruch drin sehen möchte, der ist zumindest nicht ganz falsch.
Ja. Hast du denn schon als Kind Hörspiele gehört? Ich erinnere mich an Schallplatten und zwar Hörspiele von Europa. Kennst du das auch noch, diese Schallplatten? Da gab es so Kimba, ich erinnere mich genau an Kimba, das war so ein Tiger oder ein Löwe, ich bin nicht mehr ganz sicher.
Kimba, der weiße
Kennst
Löwe.
Kennst du das noch?
Ja, das hatte ich auch als Schallplatte, tatsächlich.
Das war cool.
Also
das war
Europa
sehr,
war, glaube ich...
Das war sehr, also in meiner Erinnerung war das sehr... stark, also was so die Welt war, die sich da aufgemacht hat. Also ich hatte ganz viele Bilder vor Augen. Ich hatte nie das Bedürfnis, irgendwie einen Film sehen zu müssen, weil sich das alles irgendwie über die Stimmen und über, ich weiß gar nicht, ob es Geräusche gab. Es gab ja so Geschichten, die vorgelesen wurden und es gab aber auch so richtige Hörspiele. Das war schon so eins, ne?
Das war so eins, eigentlich alle diese Produktionen, ob jetzt TKKG und die Funkfüchse und die 5 Freunde und was es da nicht alles so gab. Das habe ich auch gehört. Meistens allerdings zum Einschlafen. Deswegen konnte ich dir am nächsten Morgen immer genau sagen, bei welcher Stelle ich eingeschlafen bin, so ungefähr. Aber ja, das hat was Immersives und das ist auch die Definition von Hörspiel. Du hast wirklich die komplette Geräuschkulisse, die Akustik. Und das ist eine der schönen, wirklich richtig faszinierenden Seiten von Audio, dass wenn du die Augen zumachst, dass du dann deine eigenen Bilder und deine eigene Welt da siehst und keine inszenierten brauchst. Die machst du dir dann selbst.
Wann hast du das erste Mal mit deiner Stimme experimentiert? Bei mir kam das ja über die Musik. Wir haben ja irgendwann in den späten 90ern angefangen, Rap zu machen im Kinderzimmer mit einem Plastikmikrofon an so einem Hi-Fi-Tower. Das kennst du bestimmt auch noch. Du bist ja ein ganz bisschen älter als ich, glaube ich. Ne? Ich bin ja 80er-Jahrgang. Was bist du? Ende der 70er?
74er.
Hast dich aber gut gehalten, Dingo. Und da gab es doch diese Bausteine, diese Hi-Fi-Tower, die man sich dann irgendwie hingestellt hat. Da gab es dann ein Kassettendeck und vielleicht einen Plattenspieler obendrauf. Und da konnte man dann manchmal auch ein Mikro anstöpseln. Und da haben wir dann irgendwann ja unsere ersten Freestyle-Sessions aufgenommen. Und ich habe auch noch Kassetten irgendwo im Keller. Wie war das bei dir, deine erste Berührung?
Auch Kassette, natürlich auch so eine Stereoanlage. Ganz wichtiges Feature war ein Doppelkassettendeck. Ja. Weil dann konnte man überspielen und machen. Und ja, irgend so eine 3,5 Millimeter Klinke, irgend so ein Blechteil, aber es war ein Mikrofon. Und bei mir hat es eigentlich angefangen mit Reporter-Dasein.
Aha.
Und zwar, was mich früher fasziniert hat, waren die Fußballreporter. Mhm. So Werner Hansch und Manni Breukmann und so diese alten.
NDR 2?
Weil da habe ich, NDR 2, genau. Und da habe ich auf dem Fußboden gelegen und NDR 2 Bundesliga-Konferenz gehört. Und das war auch schon so.
Ingo.
Ja, Uwe Bahn war damals auch noch als Reporter dann im Studio ja dabei und dann waren halt die Jungs im Stadion und das war ja auch so, ne? Es gab einen Einwurf auf der Höhe der Mittellinie und du hast gedacht, es brennt hier lichterloh im Strafraum, einfach weil das so lebendig war und das habe ich dann mit meinem Kumpel Alex, der wohnte einen Block weiter.
Das war oft noch spektakulärer als das Spiel selbst, muss man dazu sagen. Man hatte immer das Gefühl, gleich explodiert das Stadion und wir schalten rüber und gleich fast ein Tor, nein doch nicht und wir schalten rüber und dauernd wurde rüber geschaltet.
Genau. Und ich habe dann sozusagen mit Alex das auf dem Fußballplatz hier um die Ecke nachgespielt und ich habe immer moderiert. Ich stand im Tor und habe dann das Spielgeschehen kommentiert und er hat quasi gegen sich selber gespielt und gegen mich und überhaupt und das war natürlich immer mindestens damals ja noch, sag ich mal, Landesmeisterpokal, ja, Champions League Vorläufer. Und so habe ich im Grunde das mit der Stimme und mit dem Quatschen gemacht und dann war ich eher Moderator. Also zum Singen hat es bei mir nie gereicht, anders als bei dir.
Ich habe ja auch nicht gesungen, streng genommen. Also Sprechgesang.
Die einen sagen Eltern so, fragst, die anderen so. Ne?
Wenn du meine Eltern fragst, hatte das ganz, ganz wenig mit Singen zu tun. Aber however, let's talk about you. Du hast dann offensichtlich Feuer gefangen.
Ja, ich habe damals tatsächlich dann sozusagen so Hitparaden moderiert. Also ich habe Radiosendungen gemacht und ich wollte auch immer zum Radio. Das war eigentlich mein Weg. Mhm. Dazu kam es aber nie. Ich habe ein Demo-Tape aufgenommen. Das habe ich hier auch tatsächlich noch. Habe ich mittlerweile digitalisiert, dann schon so im zarten Alter von, ich glaube so 17. Das war dann so eine Sendung, die ich eigentlich gerne hätte machen wollen. Nämlich nachts irgendwann zwischen 2 und 3 so eine Call-In-Show, wo Leute, die nicht schlafen können, aus was für Gründen auch immer, dann beim Radio anrufen und dann darüber reden, was sie gerade machen, wer sie sind und was sie so treiben. Und das war im Grunde immer meine Vision. Und ich bin aber leider Richtung BWL abgedriftet und dann wurde es später Internet, aber immerhin dann auch Podcast. Insofern habe ich mir über die Podcast eigentlich mein Radio, was ich immer machen wollte, dann zurückgeholt. Und mittlerweile in der Audiografie ist es quasi alles, ne?
Hast du früher auch mal Domian verfolgt? Der war doch auch so, dass da Leute anrufen konnten. Ich glaube, der war auch erst im Radio und dann kam er ins Fernsehen, oder?
Ganz genau.
Auf jeden Fall war das ja so der prominente Typ, den alle anrufen können. Und dann war es nachher irgendwann auch sehr mit Fremdschämen behaftet. Also es gab ja dann auch sehr absurde Fälle. Auf jeden Fall, es kommt mir sofort in den Sinn, wenn es darum geht, der ist on air und Leute rufen an. Ne?
Ja, Domian hat im Grunde eine reine Callshow gemacht, sozusagen wirklich so Lebensthemen. Meistens gab es ein Oberthema und dann war auch sehr gemischt, was da so kam. Ich hätte ja gerne die Mischung gemacht, also Musik. Damals habe ich noch gedacht, man darf im Radio die Musik spielen, die man cool findet.
Hm? Ja.
Ja, also hätte ich gerne meine eigene Musik gespielt, die ich cool finde und dazu halt ein bisschen, ja, bisschen Leute veralbern oder mal einfach nur mal zuhören oder was immer dann so nachts kommt, wenn man nicht schlafen kann. Und im Grunde ist das auch heute noch so. Also wenn ich die Chance bekäme, so eine Sendung zu machen, würde ich sofort machen.
Hm. Dann kam das Internet, die Digitalisierung und du bist dann zum Agenturgründer geworden, ne?
Genau, ich bin in eine existierende Agentur als Praktikant reingekommen, aber die war so klein, eine kleine GbR in so einem Hinterhof und da bin ich da hängen geblieben. Und letzten Endes haben wir dann aus der GbR eine GmbH gemacht und haben in diesem Hinterhof quasi begonnen. Und ja, am Ende waren 20 Jahre Online-Agentur.
Und da hast du dann auch deinen Podcast gestartet, 2014, oder gab es davor schon was?
Es gab vorher schon was, und zwar 2010 habe ich angefangen mit Dirk Rockendorf. Der hatte damals den ersten deutschsprachigen Online-Marketing-Podcast. Und Dirk saß auch hier in Hannover, war bei der Conti und hat sich auch interessiert für diese Themen. Und der hat mich dann eingeladen als Wingman. Also ich war sozusagen der Elton in seinem Podcast, durfte da ein bisschen von der Seite so ein paar Sachen mit reinbringen und eben so aus der Praxis. Ja, und damit habe ich so meine ersten Erfahrungen gemacht. Der konnte nämlich damals schon die Online-Technik und so mit Mikrofon und alles, und das hatte ich noch nicht so richtig drauf. Und wie geht denn das dann quasi digital? Und dann bin ich zum Lernen der ganzen Podcast-Geschichten letzten Endes in die USA geflogen. Ich war nämlich bei Michael Stelzner. Ja, und seinem Social Media Examiner. Das war quasi in den Zeiten, wo ich richtig aktiv eingestiegen bin, so Frühphase Social Media, und da gab es überhaupt keine deutschsprachigen Podcasts zu. Nichts. Und wenn du da was lernen wolltest, waren es die Amis, und die haben natürlich damals schon richtig Show gemacht und die hatten richtig Intros und war halt professionell durchorganisiert, und so wollte ich das machen. Und letzten Endes bin ich dann irgendwann 2012 auf eines seiner Events geflogen mit meinem ersten Yeti Blue, und habe da die ersten Podcast-Folgen meines eigenen Podcasts machen dürfen, dann gleich mit den Großen, aber die waren total süß, immer gesehen, ja, kommt jetzt so ein Rookie, aber wie das in den USA so ist, alle Podcaster waren sofort per Du sehr hilfsbereit, und dann hat sich Michael in meinen Podcast, ich weiß nicht was, Episode 3 oder 4 damit reingesetzt, und ich war natürlich stolz wie Bolle, kannst du dir ja vorstellen.
Ja, das können wir vorstellen. Und wen gab es in Deutschland, der nennenswert war zu der Zeit?
Boah, also es gab damals Überschall, so, und das waren schon damals Talksendungen über gesellschaftliche Themen, also über den Tellerrand hinaus. Und da ging gerne mal ein Podcast 3 Stunden lang. So, und zwar auch ohne Hemmungen. Das heißt, das war diese ganze Independent-Szene. Es gab im Grunde keine großen Labels, es gab keine Verlage, das war alles nischig. Ja, und da hast du natürlich schon was gefunden.
Das erinnert mich ein bisschen an die Blogosphäre damals. Also es gab viele, die gebloggt haben, ohne kommerziellen Hintergrund, ohne Motivation, damit Geld verdienen zu wollen oder zu müssen. Und irgendwann kam dann Facebook, und dann kam, also alles, was so am Anfang ist, ist erstmal sehr frei und ungezwungen und kreativ. Und wenn du dir heute anschaust, die Podcast-Charts, das ist ja Mainstream durchregiert, würde man eigentlich fast sagen. Es sind wenige Independent-Podcaster noch, die einfach ihr Ding machen, und es hat sich sehr verändert, und so ist es ja an vielen Stellen.
Ja, im Grunde ist Podcast ja die letzte Nische gewesen, die noch nicht durchkommerzialisiert war und durchprofessionalisiert. Und das ist ja im Grunde erst, naja, sagen wir mal, spätestens mit der ganzen Corona-Zeit dann halt passiert, und bis dahin war das wirklich die letzte Nische.
Ich habe dich das erste Mal dann über deinen Modcast auf den Radar bekommen. Also du hast den Neuwerts, glaube ich, 14 gestartet, und dann wurde der zum Modcast, oder? War das so?
Genau. Neuwerts war damals die Agentur, in der ich war. Ja. Und da bin ich 2017 ausgestiegen. Wie das so ist mit den Babys, das war ja meins, und die anderen hatten da jetzt nicht so richtig viel Fable für, und insofern hatte auch keiner was dagegen, wenn ich das mitnehme. Nur dann war klar, da muss ich ja was machen, was man eigentlich nie machen darf, ne? Den eigenen Podcast, die eigene Marke umbenennen. So. Aber ich habe immer schon gerne Sachen gemacht, die man eigentlich nicht darf. Insofern, ja, das war dann sozusagen mein eigenes kleines Label, und diese Transformationsthemen waren auch die, die ich im Fokus hatte. Und dann hieß das Baby im Modcast, das geht auf meine Frau zurück, die irgendwann mir gesagt hat, ja, dann machst du ja gar keinen Podcast. Mit Masters of Transformation ist das ja ein Modcast. Ja, und so hieß es dann.
Ja. Und das war so, das war eigentlich so der Podcast lange, lange, in dem es um digitale Transformation und auch neue Arbeit schon ging, ne? Bevor dieser große New Work Hype überhaupt kam. Da wurde bei dir im Podcast schon darüber gesprochen. Also da gab es ja keinen anderen, oder? Das war, also wenn, dann hat man deinen Podcast gehört, wenn man sich dazu was anhören wollte.
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so war, aber ich kann es mir tatsächlich vorstellen, weil das war damals auf jeden Fall noch nicht, sag mal, der Begriff, unter dem es so lief. Aber es waren im Grunde schon die gleichen Fragestellungen. Ja, und da der Modcast ja kein richtiges Dach hatte, weil ich meine, Transformation lebt jeder Mensch von uns mehrfach im Leben auf verschiedensten Ebenen, und genau so habe ich mir das eigentlich auch gewünscht. Das heißt, letzten Endes waren ja die Gäste Leute, die irgendwie entweder als Unternehmer oder als Freiberufler oder im Konzern entweder was anderes gemacht haben als die anderen oder die Dinge irgendwie anders gemacht haben und davon erzählen konnten. Und die Menschen haben mich eigentlich immer fasziniert, die irgendwie ein bisschen neben dem Mainstream herlaufen. Und insofern waren es natürlich oft auch Pioniere und so wahrscheinlich auch die thematische Aufhängung. Ne?
Kannst du dich noch erinnern, als so diese New Work-Geschichte in Deutschland aufkam und dann eben auch die New Workigen Podcasts, also die sich explizit auch mit diesem Wording beschäftigt haben, auch also auch mein Podcast ist ja irgendwann entstanden, und es gab auch viele, die es mittlerweile schon nicht mehr gibt, so wie auch dieser Begriff, zum Glück würde ich eigentlich heute fast sagen, auch so ein bisschen ins Abseits geraten ist. Aber wie hast du das so erlebt, als das alles losging? So diese große, ja, dieser Hype, der es ja tatsächlich in Deutschland auch eine Zeit lang war. Das wurde dann ja durch die Pandemie nochmal ganz groß verstärkt. Aber so auch vor der Pandemie kam es ja auch durch digitale Transformation, durch ortsunabhängiges Arbeiten. Damals gab es dann auch Podcasts von digitalen Nomaden, erinnere ich mich. Das war ja so eine interessante Zeit, in der viel möglich schien.
Mich hat das Thema immer interessiert, und es war auch das, was ich dann, sag mal, in meinen Beratungsthemen auch gemacht habe. Insofern war ich da voll mit drin in dieser Szene, auch auf den entsprechenden Events. Und insofern habe ich mich eigentlich eher gefreut, also aus Marketing. Und jetzt, wenn ich sage, ich bin Jahrgang 74, dann kannst du dir vorstellen, haben wir beide schon ein paar Begriffe kommen und gehen sehen. Das liegt einfach in der Natur der Begriffe. Vor allen Dingen, wenn sie dann so gehypt sind, das ist immer so kurz vorm Verglühen. Aber die Substanz ist ja eigentlich die gleiche. Und mir ging es sozusagen um Kulturentwicklung. Und ich habe diese ganze Entwicklung im Grunde in der Coworking-Szene kennengelernt, hier im Hafen zum Beispiel in Hannover. Ich habe 2008 mein erstes Barcamp besucht, habe zwischen 2008 und 2012 mit dem Convention Camp schon so eine Eventform ausprobiert, die so ein Hybrid ist, würde man heute sagen, zwischen Barcamp und einer klassischen Convention. Und insofern habe ich mich eigentlich gefreut, dass jetzt die ganzen Themen dran sind und dass sie jetzt verankert werden. Ja, und dass jetzt eine andere Zeit anbricht. Und letzten Endes, wie das immer so ist, ich meine, ich bin dann, glaube ich, auch Ideen getrieben. Manche dieser Ansprüche, die ich hatte oder die ich mir gewünscht habe, die sind dann auch letzten Endes in der Praxis aber nicht umsetzbar gewesen. Also die harte Realität der wirtschaftlichen Zahlen, die hat mich dann auch wieder ereilt, spätestens in der Schweiz. Und die wissen halt, wie man mit Geld umgeht und so. Und da hat es dann auch ein bisschen geclasht. Was ich so gemerkt habe, ist, dass für mich viele dieser Themen dann aber so klar waren und im Grunde auch alles dazu gesagt war, dass ich angefangen habe, mich dann in dem Thema ein bisschen zu langweilen. Das ist aber keine Abwertung der Leute, die dann das gemacht haben oder dann damit angefangen haben. Das ist das, was es gebraucht hat. Aber ich so als Typ, ich brauche dann irgendwann sozusagen wieder was Neues, wenn ich das Gefühl habe, so, ich habe es jetzt verstanden oder oft drüber gesprochen. Genau.
Ja. Ich erinnere mich auch an Podcast-Folgen von dir, mit zum Beispiel mit den Kluges, Alexander und Sabine, da ging es um Grazwurzel-Initiativen, die hatten ja auch ein Buch dazu geschrieben. Kulturentwicklung hast du schon gesagt, Cultural Change war ein Riesenthema. Wo stehen wir da heute aus deiner Sicht? Es redet ja niemand mehr über Grazwurzel-Initiativen oder über Veränderung aus der Mitte, war auch immer so eine Begrifflichkeit. Ja, es ist irgendwie, als ob es das nicht mehr gibt. Es gibt es natürlich schon noch, aber es ist nicht mehr so präsent.
Ja, ich muss gestehen, dass ich das gar nicht weiß. Das weißt du sicherlich sehr viel besser, einfach weil du diesen Themenfokus natürlich auch über die letzten Jahre und permanent begleitest. Ich habe eine etwas andere persönliche Entwicklung genommen, weil ich mich ab 2018 im Grunde dann langsam, aber stetig in dieses Feld der Audiografie entwickelt hat, was kein Organisationsfeld ist. Also ich mache auch Event-Audiografien und dann war ich natürlich aufgrund dieser Verbundenheit zum Beispiel mit den Kluges auch 2019 auf Events und habe so Transformations-Events in Unternehmen begleitet. Aber mittlerweile muss ich tatsächlich ehrlich sagen, ich glaube, da bin ich seit 5 Jahren aus dem wirklichen Praxisblick raus. Deswegen maße ich mir auch gar nicht mehr an, das jetzt irgendwie beurteilen zu können. Wo stehen die Organisationen da? Ich kann von der Außensicht sagen, das Gefühl, was ich habe, ist, dass es tatsächlich ziemlichen Backlash gab und irgendwie, ja, ich sag mal so, die harten Themen, dass auch das Command and Conquer und das Kontrollieren, glaube ich, sehr viel stärker wieder sich den Raum zurückgeholt hat. Und deswegen ist es wahrscheinlich sehr spezifisch. Du wirst in einigen Organisationen, meine, denk mal an Freitagtaschen und viele anderen, die in diesem holistischen Ansatz, Holocracy und so auch voran waren. Ich glaube, die arbeiten weitestgehend immer noch so. Aber in der Breite ist alles digitalisiert. Aber was die Kultur und die Führungskultur angeht, weiß ich nicht, wie weit sich diese Themen, so wie ich sie damals verstanden habe, wirklich mit sehr starker Dezentralisierung auch von Verantwortung, mit unternehmerischem Denken in Großorganisationen, wie weit die es wirklich geschafft haben oder wie weit es dann doch am Ende wieder im Kern ein Rationalisierungs- und Effizienzthema geworden ist. Das weiß ich schlichtweg nicht.
Dann lass uns doch über deine Transformation sprechen. Ich kann mich auch erinnern, du schriebst dann auch über eine Reise, die ihr als Familie gemacht habt. War die Teil deiner Veränderungsgeschichte ein wichtiger? Zumindest wirkte es so, dass du da auch reflektiert hast.
Ja, also da passiert natürlich wahnsinnig viel. Das weiß ja jeder, der eine Reise macht, ne? Also man begegnet anderen Menschen, man sieht andere Dinge und das hat natürlich einen Impact. Und wenn man das mit der eigenen Familie macht, das waren ja am Ende 11 Monate.
Und wo wart ihr?
15 Länder. Die längste Zeit waren wir in Portugal. Und ansonsten sind wir von Hannover losgefahren Richtung Polen, die ganzen Balten und dann langsam so Richtung Süden. Also es waren am Ende, wie gesagt, 15 Länder und glaube 30.000 Kilometer haben wir so gemacht, all in all.
Hat alles gut funktioniert? Also ich als Vater sehe ja schon die Krisen am Horizont, aber ich meine, wer es einfach macht, der klappt es dann meistens.
Da könnte ich jetzt ein bisschen ausholen. Nein, das hat natürlich nicht alles geklappt.
Das ist ein eigener Podcast, ne?
Also sagen wir mal ganz kurz, was mich immer interessiert hat, und ich glaube, das ist so ein Kennzeichen, was mich treibt, das ist immer das Wechselspiel und die Wechselbeziehung von zwei Dingen, nämlich von Veränderung und Entwicklung. Und diese Veränderungen können natürlich von außen auf dich zukommen, ungewünscht oder manchmal vielleicht auch glückliche Zufälle, oder du kannst sie selber anstoßen. Was aber Veränderung immer mit sich bringt, ist, dass du dich entwickeln musst. Und ich glaube, dieser Entwicklungsteil ist der, der mich treibt. Was passiert? Wie gehst du mit Neuem um? Wie gehst du mit Unbekanntem um? Und deswegen waren diese Reisen, und ich sage nämlich, es gibt zwei. Ich habe 2018 eine gemacht und das ist der Vorläufer. Und zwar bin ich mit einem Containerschiff über den Atlantik gefahren. Allein. Und ich wusste nicht alleine. Also ich fahre nicht alleine, aber ne, da gibt's eine Crew mit einem Containerschiff und so. Aber ich war da als Passagier alleine. Und das ist das Gegenteil von einer Kreuzfahrt. Ne? Da gibt's überhaupt kein Inboard-Entertainment. Da gibt's halt nichts. Da gibt's einen Dreischichtbetrieb. Und du musst aufpassen, dass du den Leuten nicht im Weg stehst. Aber es gibt keine Aufgabe. Du arbeitest auch nicht mit. Du bist da einfach. Und das ist wie ein Kloster auf dem Wasser. Also ich bin 18 Tage auf dem Schiff gewesen und bin einmal von Rotterdam im Grunde über den Atlantik bis nach Französisch-Guayana gefahren. Und das war die erste Reise, die ich gemacht habe, und das war für mich eine Reise ins Ich. Also da habe ich mir tatsächlich, da habe ich mich mit mir beschäftigt und das war total wertvoll.
Finde ich auch, finde ich gut. Was kostet so ein Spaß, Ingo?
Also es gibt's heute leider nach Corona nur noch weniger, aber geh mal grob davon aus, pro Reisetag ungefähr 100 Euro. Ist immer noch so der grobe Benchmark. Also ist jetzt nicht einfach total billig und du fährst da als Reissack irgendwie rüber. Es ist schon auch ein Geschäft, Aber es gibt spezielle Agenturen, die zum Beispiel diese Plätze vermitteln. So. Okay. Und das gab es früher ein bisschen mehr und auch weiter. Du konntest dann, wenn du wolltest, auch 90 Tage auf so einem Containerschiff bis nach Asien und zurück. Aber ich hatte einen Monat frei. Damals hatten wir nämlich schon unsere Kinder und meine Frau hat mir damals genau diesen Raum ermöglicht. Ja, dass ein Monat, dass ich machen kann, was ich da lustig war. Toll. Und mich hat diese Reise inspiriert und zwar von Carsten Alex, auch ein Gast aus dem Modcast, der 18 Monate eine Auszeit gemacht hat und durch die Welt gereist ist und zwar nur im Rucksack und zwar schon 2000. Also ist schon Vorläufer für diese Dinge. Und der hat mir von diesen Containerschiffen erzählt, so, ich hole ein bisschen aus, weil das war eine Reise ins Ich. Und als ich dann wieder da war und das Ganze weitergegangen ist, hatte ich immer das Gefühl, ich würde gerne irgendwann sowas nochmal in Gemeinschaft erleben, also mit meiner Familie. Weil wenn einer reist und weg ist, kommt der verändert wieder. Die anderen haben aber weitergemacht wie bisher. Und das gibt gerade in der Familie manchmal auch durchaus Probleme, wenn ein Partner sich sehr stark verändert und der andere nicht, dann, naja, kommt man nicht unbedingt näher zusammen. Dann driften die Welten auch manchmal auseinander. Und das war auch so ein Grund, warum ich gesagt habe, oh, ich würde mir das total gerne als gemeinsame Erfahrung wünschen. Und diese Reise, die wir Ende 2019 beschlossen haben, meine Frau und ich, und dann eben die Kinder waren schon in der Schule. Insofern ist es diese Besonderheit mit schulpflichtigen Kindern verreisen. Die hatte eigentlich dann die Überschrift eine Reise ins Wir. Und jetzt fasse ich das ganz kurz zusammen. Wir haben dann viel erlebt und zum Thema Probleme. Ja, keiner von uns hat Corona auf dem Plan gehabt. Wir hatten einen Wohnwagen, wir wollten losfahren, dann kam Corona und die Grenzen zu und dann war nichts mit losfahren. So fing die Reise an, ja, also mit nicht reisen. Aber letzten Endes ist es so, wir sind dann, nachdem die ersten Grenzen offen waren, tatsächlich losgefahren, allerdings mit dem vollen Risiko, dass es noch hätte heißen können, nach 4 Wochen, alle Grenzen gehen wieder zu, nächster Lockdown, fahrt zurück, das war's. So, aber dieses Risiko haben wir in Kauf genommen und sind am Ende reich belohnt worden, weil wir natürlich in dem zweiten Lockdown-Winter, an den wir uns alle erinnern können, der wirklich, wirklich depressive Stimmungen hatte und schwierig war, in der Zeit hatten wir quasi eigentlich die beste Zeit als Familie, weil wir eben was ganz anderes erlebt hatten, eine ganz andere Wirklichkeit hatten. Und am Ende ist es so, dass das ganz viel Entwicklung war, aber eben nicht nur eine für mich, sondern eine, von der wir heute noch profitieren, weil wir natürlich als Familie da Dinge erlebt haben, die uns auch helfen, durch solche Phasen wie Pubertät und so vielleicht anders gemeinsam zu gehen als ohne diese Reise. Also habe ich lange ausgeholt, aber auch da ist es das Wechselspiel zwischen Veränderung und Entwicklung und das ist letzten Endes das, was mich immer schon am meisten fasziniert hat.
Und wie bist du dann zu deinem neuen Business gekommen? Audiografie.
Ich habe, nachdem ich aus der Agentur raus bin, das war Mitte 2017, habe ich ein Beratungsmandat angenommen in der Schweiz. Auch für eine Agentur, die sich in diesen New Work-Kosmos reinentwickeln wollte. Die kamen aber aus dem klassischen Design. Und dann habe ich in der Schweiz das gemacht, was ich vorher hier auch gemacht habe. Events aufbauen, Netzwerke aufbauen, neue Beratungsfelder aufbauen. Das hat aber nicht so funktioniert, wie sich das alle gewünscht haben. Und nach einem Jahr war Schluss. Ich hatte aber noch ein Event angeleiert, was im Oktober stattfand. Und ich habe damals gesagt, das bringen wir auf jeden Fall sauber an Boden, egal was. Und deswegen war ich im Oktober 2018 nochmal in der Schweiz. Und nachdem wir das Event durch hatten, habe ich am nächsten Morgen mit der Britta, die diese Agentur geleitet hat, beim Frühstück zusammengesessen. Und wir haben über ganz andere Dinge gesprochen, nämlich über familiäre Sachen. Dann ging es ihren Eltern gesundheitlich nicht gut und sie wusste, dass ich mit meiner Mutter damals, als sie schon auf der Palliativstation war, eine Aufnahme gemacht habe. Das war 2015. Und zwar, weil ich ihr damals sagte, Mensch, du, ich mache ja Podcast, soll ich dir das mal zeigen? Und sie sagte, ja, mach doch. Und dann habe ich genau das Podcast-Geschirr mitgebracht und am nächsten Tag saßen wir bei ihr quasi am Krankenbett, haben uns die Kopfhörer, die Headsets aufgezogen und einfach ein bisschen erzählt. Und dabei habe ich halt am Anfang auf Aufnahme gedrückt, wie man das so macht und am Ende auf Stopp. Dann ist sie verstorben und darüber haben wir witzigerweise gesprochen an diesem Morgen nach dem Event. Und dann hat Britta mich angeguckt und hat gesagt, sag mal, warum machst du das? Ja, was sammelst du da? Und diese Frage habe ich mir nie gestellt. Aber aus diesem Gespräch gab es den Impuls. Und dann habe ich gesagt,
Das ist eine gute Frage, ne? Was sammelst du da?
Das ist eine super Frage. Und ich habe dann gesagt, ich weiß es nicht. Ich komme mir manchmal vor wie ein Fotograf zum Zuhören, wie ein Audiograf im Sinne dieser Porträts, ja, dieser Erinnerungen. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich der Kern. Und dann bin ich zurückgefahren beziehungsweise geflogen und auf dem Weg zum Flughafen dachte ich, Audiograf, Audiografie, das ist irgendwie ein cooles Wort. Das beschreibt eigentlich das, was irgendwie ganz viele Facetten von mir letzten Endes zusammenbringt. Und dann habe ich gegoogelt und habe festgestellt, die Domain war frei.
.de.
Dann, es steht nicht in Wikipedia und der Begriff steht auch nicht im Duden. Nichts davon. Obwohl super. Audiografie im Grunde ja eigentlich total nahe liegt. Und ja, so hat das dann, so hat etwas einen Namen bekommen, was ich vorher vielleicht nur gefühlt habe, aber nicht greifen konnte. Und so haben sich die Dinge dann entwickelt. Und dann gibt es verschiedene Iterationsstufen, ne? Also Übergänge habe ich noch ein bisschen Beratung gemacht, aber irgendwie hat mich das immer gezogen und es hat mich eigentlich an die Wurzeln bis zum Radio und bis zu diesen frühen Kindheitstagen, wo wir am Anfang gesprochen haben, eigentlich zurückgebracht. Es hat auch viel damit zu tun, dass ich als Kind schon bei meinen Großeltern gesessen habe, wenn die halt Geschichten erzählt haben von einer Zeit, die ich mir nicht vorstellen konnte.
Ja.
So. Und all diese Dinge stecken irgendwie für mich in Audiografie. Und mein Pionierherz hat natürlich gesagt, super, das macht keiner. Dann mach du das doch. Und Neuwärts. Außerdem hat das den charmanten Vorteil, neuwärts gehen. Und es hat den charmanten Vorteil, dass dir auch keiner blöd sagen kann, nee, so macht man das aber nicht. Wenn du dein eigenes Wort hast und mittlerweile ist es tatsächlich eine geschützte Wortmarke. Also ich kann nicht ganz ohne Stolz sagen, dass ich es tatsächlich geschafft habe, dieses Wort auch für mich sozusagen jetzt zu schützen, nicht um es abzusperren, sondern um dafür zu sorgen, dass unter diesem Begriff zumindest keine Dinge passieren, die ich mir da so überhaupt nicht vorstellen kann.
Mhm.
Ja, so. Und letzten Endes wird das langsam immer mehr ein klein, ja, aber sagen wir mal einen Branchenbegriff. Und ich bleib dabei. Es wird jetzt nicht mehr passieren, dass ich, weil die 7 Jahre sind schon rum, ja, hätte ich jetzt schon wieder was Neues machen müssen. Ich habe mich jetzt entschieden, die Audiografie weiterzuentwickeln, weil ich glaube, ich bin genau da angekommen, wo ich hingehöre.
Ich habe dir ja schon mal erzählt, dass ich mal meinen Opa im Podcast hatte. Das war ja auch sowas Ähnliches. Der ist kürzlich verstorben. Und dann war ich bei meiner Oma irgendwie 2 Tage später. Und dann, also die haben bis zuletzt jetzt zusammen gelebt. Waren, glaube ich, 64 Jahre verheiratet. Also unglaublich.
Mhm.
Und dann hat sie mir 3 oder fast 4 Stunden alles Mögliche aus ihrer Lebensgeschichte erzählt, wie sie sich kennengelernt haben, aber auch aus dem Krieg, also als die Russen kamen. Und es war für mich wie ein Live-Podcast ohne Aufnahme, weil ich habe einfach nur zugehört und fand das natürlich sehr, sehr wertvoll. Und dann sagte sie danach, endlich fragt mich mal jemand. Und ich glaube, viele wollen erzählen und wollen auch was mitgeben oder weitergeben und aber sie fragt keiner, weil beim Kaffeetrinken, beim Geburtstagskaffeetrinken werden diese Fragen ja nicht gestellt. Da geht's dann so um Kuchen und Wetter, kennst du ja. Deswegen finde ich das toll, dass du kommst und diese Möglichkeit bietest, dass Leute mal erzählen. Und es gibt so tolle, inspirierende Lebensgeschichten, die ja auch nichts mit diesen Marketinggeschichten zu tun haben, die wir heute erleben, wo immer alles glänzen muss, sondern das sind halt, wem sage ich das, Lebensgeschichten mit Krisen, mit Hürden, mit Wiederaufstehen, mit Überraschungen, allem, was das Leben so lebenswert macht, ne? Also erzähl doch mal ein bisschen aus deiner Arbeit.
Ja, es bestätigt das, was du, glaube ich, da selber erlebt hast innerhalb deiner eigenen Familie. Und zwar in vielerlei Hinsicht, ne? Dass wir erstens diese Dinge in der eigenen Familie meistens übersehen, weil wir es reduzieren auf die Anekdoten. Oh ja, weißt du, Opa erzählt vom Krieg oder die Reise nach Tralala, und die habe ich schon 17 Mal gehört. Und dann dann vergessen wir aber, dass diese Menschen natürlich sehr viel mehr zu erzählen haben, aber es braucht ein aufrichtiges Zuhören und vielleicht auch eine andere Frage und eine andere Zeit, als jetzt da um Kaffeetisch zu sitzen. Und letzten Endes, wenn man mal sieht, was da an Lebenserfahrung gebündelt ist und wie wertvoll diese Dinge auch heute wieder sind, da bin ich halt ein großer Freund davon, dass man aus der Geschichte auch lernen darf.
Ja.
Ja, also wir wissen alle, vermeintlich ist das für uns Menschen nicht so einfach und manche Dinge, obwohl wir schon einmal durch sind durch die Geschichte, wiederholen wir dann trotzdem. Aber individuell innerhalb der eigenen Familie haben diese Sachen einen Wert, und zwar einen Wert überhaupt abseits von Reichweiten und von Öffentlichkeit und diesem ganzen Geballer und diesem glatt gebügelten Thema, sondern es hat was mit den eigenen Wurzeln zu tun.
Ja.
Ja. Und diese Orientierung hat schon deswegen einen Wert, weil ich hier Teile von mir entdecken kann, jeder für sich in seiner eigenen Familie. Und wenn ich darüber hinaus noch offen bin, mal zu sehen, dass ich was dafür, also für mich mitnehmen kann, zum Beispiel diese ganze Generation, die nach dem Krieg ein kaputtes Land von Null hat aufbauen müssen, dann sind wir bei Themen wie Resilienz, dann sind wir bei Themen wie gemeinschaftlich anpacken, dann sind wir bei Themen wie, da sind Leute am Ende Professoren geworden, die nicht mal ein Abi hatten. Warum? Weil sie was konnten und nicht, weil sie den richtigen Schein hatten. Und das sind alles Qualifikationen und Erfahrungen, wenn ich in die heutige Welt gucke, und meine Jungs sind jetzt beide, ne, in der Pubertät, und wenn ich überlege, was werden die brauchen in Zukunft? Und in gewisser Weise auch wieder, was war Kultur und Mindset in New Work? Dann reden wir über Verantwortung, über gemeinschaftliche etwas bewegen, dann reden wir über Teilen und nicht abgrenzen. So gucke ich da halt drauf. Und insofern ist die Tatsache, dass ich zum Beispiel einem Menschen zuhören darf, der 80 oder 90 ist, dann ist das wie eine Zeitreise. Das heißt, ich kann ja mir das nicht nur anhören, ich darf ja auch noch Fragen dazu stellen.
Ja, ist doch Wahnsinn, ne? Interaktiv.
Und ich kriege noch einen Einblick in mein zukünftiges Leben, wenn man so will. Weil mit solchen Menschen rede ich auch. Ja, auch übers Sterben natürlich.
Ja.
Ja. Oder wie das ist, wenn die eigenen Kinder dann schon erwachsen sind. Oder wie ist dann diese Phase, wenn man nach dem Beruf, was auch immer das heißt, ja, nochmal ein ganz neues Lebenskapitel aufschlägt und so weiter. Das heißt, du kriegst ja auch noch Einblicke in die Zukunft und kannst ja daraus mitnehmen, was du willst. Und letzter Punkt, es ist eine total sinnstiftende Arbeit. Weil diese Idee, dass zum Beispiel für Enkelkinder oder Urenkelkinder, die heute noch viel zu klein sind, um zu verstehen, wer ihre Oma oder ihr Opa wirklich war. Ich meine, du hast das voll auch verstehen können. Ja, du bist in dem Alter. Aber bei vielen von uns, gerade im Westen zum Beispiel, ne, wir kriegen nicht so früh die Kinder. Meine Großeltern habe ich noch so miterlebt bis Anfang 20. Und was meinst du, was ich denen heute für Fragen stellen würde, kann ich aber nicht mehr. So, und aus dieser ganzen, Gemengelage finde ich diese Vorstellung, dass da ein Schatz bleibt in der Familie, der in die Tiefe und auch in der Reflexion erzählt, und zwar selbst erzählt, ja, wer dieser Mensch geworden ist, was ihn geprägt hat und warum. Also nicht einfach nur ein Lebenslauf, sondern die Reflexion darüber. Wenn das am Ende für jemanden übrig ist, der heute vielleicht noch gar nicht geboren ist oder als Enkel 5 Jahre alt ist und da später auf die Suche nach den eigenen Wurzeln gehen kann, dann ist das eigentlich der Leitgedanke für Audiografie schlechthin.
Es ist ja auch kein Lebenslauf, es ist ein Lebenswerk, finde ich, ne? So ein Lauf hört sich an wie so ein Lebenslauf, so wie in Karriere Xing bin ich da gedanklich bei Lebenslauf, aber so ein Lebenswerk, da ist was geschafft worden, da ist auch was kaputt gegangen, ne? All das, was da so drin steckt. Ich habe dann auf der Beerdigung meines Opas noch ein paar Worte gesagt, weil ich habe ihn vor ein paar Jahren noch mal ganz neu kennengelernt, und wir sind dann in einem Winter gemeinsam in die Sauna gegangen, und das hat uns so verbunden, und dann haben wir fast wie so eine neue Freundschaft entwickelt, also die jetzt wenig mit Opa, Enkel zu tun hatte, sondern mehr so einfach zwei Menschen waren.
Genau.
Und in der Zeit hatte ich ihn dann ja auch im Podcast. Und dann war, wie gesagt, jetzt die Beerdigung, die auch mehr eine Dankesfeier war, was ganz schön war, weil er eben 94 war und in seinem eigenen Bett auch in seiner eigenen Wohnung eingeschlafen ist. 2 Tage vorher noch in seinem Garten saß und Vögel gefüttert hat. Wie toll ist das? Und dann habe ich halt ein paar Worte gesagt, dass ich ihn dann quasi auch freundschaftlich nochmal neu kennenlernen durfte in den letzten Jahren. Und dann hatte ich was vorbereitet und habe ein paar Szenen aus diesem Podcast zusammengeschnitten gehabt, womit keiner gerechnet hat. Und du musst dir vorstellen, die sitzen alle da und sind dankbar und traurig und dann drücke ich rauf und dann kommt seine Stimme. Und der gibt dir noch was mit, was im Leben wichtig ist. Oh, das war der Wahnsinn. Für mich persönlich, für uns als Familie, und ich denke mir so, für wie viele Familien ist das gut, auch diese Stimme allein zu konservieren, weil sie noch viel persönlicher ist als ein Foto das sein kann, ne?
Ja, das entspricht auch dem, was ich häufig schon zurückgemeldet bekommen habe. Also ich habe dann irgendwann mich zum Beispiel entschieden, eine Sterbebegleiterausbildung zu machen.
Ah, okay.
Weil ich gemerkt habe, dass ich mit diesem Teil des Lebens vorher immer so meine Berührungsschwierigkeiten hatte. Ja, das war eher was ich versucht habe auszublenden. Und wenn man das aber auch zulässt, dann kannst du natürlich diese Gespräche nochmal anders führen. Und mittlerweile ist es so, dass es tatsächlich schon ja Menschen gibt, mit denen ich halt eine Audiografie gemacht habe, die aber heute nicht mehr leben. Und dann zu erleben, dass der Wert dieser Dinge nach dem Tod quasi nochmal steigt, weil wir vorher auch mal denken, wir haben ja ewig Zeit, das zu tun, oder das machen wir dann später oder was auch immer. Und dass die Stimme dann tatsächlich ein echtes Vermächtnis ist, das sehe ich so. Und mittlerweile führe ich manche Gespräche auch in die Richtung. Ich habe jetzt ein Projekt, das ist jetzt gerade im Grunde kurz vor fertig. Da ist dieser Mensch schon im Hospiz.
Ja.
Und da gibt's aber quasi Rückmeldung zur Audiografie, dass da jemand sagt, dass das ist auch für den Erzählenden total wertvoll. Also nicht nur für die, die zurückbleiben, ja, die was mitnehmen, sondern auch für den Menschen ist es total wertvoll. So ähnlich wie deine Oma dir das auch gespiegelt hat. Das hat was mit Wertschätzung zu tun und ist auch ganz wichtig, entweder um mit Dingen abschließen zu können oder auch um manche Sachen ja auch befrieden zu können, auch die Brüche. Und auch die Dinge, die nicht geklappt haben oder die man nicht erreicht hat im Leben, wenn man das sich selber vor allen Dingen auch mal noch mal sagen kann und erzählen kann. Und deswegen glaube ich, unabhängig davon, ob jemand das jetzt mit einem Audiografen wie mir begleiten lässt, ob das jemand wie du innerhalb der eigenen Familie eigentlich tut oder ob jemand eigentlich nur sein Handy auf den Tisch legt und die Diktier-App dafür nutzt und dann da ist, egal wie professionell man das macht, aber die Tatsache, dass diese Räume, diese Gespräche da sind und dass sie aufgezeichnet werden, damit sie bleiben, ja, das ist eigentlich etwas, für das ich mit der Audiografie über meine Arbeit hinaus jetzt dabei bin, ja, ich sag mal, irgendeine Form von institutionellen Träger zu schaffen, ob das, sagen wir mal, das wird ein Verein, jeweils einer, der sich darum kümmert, das einfach bekannter zu machen und den Wert der Dinge, die du jetzt schon komplett kennst und greifen kannst in der eigenen Familie, den halt bekannter zu machen, damit Menschen das nutzen, denn das ist die einzige banale Erkenntnis, ja. Du musst das zu Lebzeiten machen. Und zwar zu Lebzeiten, wo auch Stimme und geistige Fähigkeiten noch da sind, ja. Sonst kannst du dir vorstellen, dass ich viele Menschen treffe, die sagen, oh, hätte ich das mal vor 5 Jahren gehört, ne? Also jetzt sind wir die Generation, wir haben die Möglichkeiten, wir können das tun auf unterschiedlichen Leveln. Und das sind Familienschätze, von denen ich glaube, dass sie in den allermeisten Familien einfach wertvoll wären beim Erzählen und für die zukünftigen Generationen.
Und was mich so beeindruckt hat, ist dieses unglaubliche Langzeitgedächtnis, was alte Leute oft haben. Also sowohl mein Opa als auch meine Oma haben von Dingen erzählt, die 50, 60, 70 Jahre zurückliegen in Details. Die haben den Raum gesehen, die haben Farben, die wussten, wie viele Leute in dem Raum waren. Und das, da bist du so konkret dabei, wie du es teilweise heute nicht hast, wenn du mit Leuten sprichst, die von ihrem Tag erzählen. Das ist unglaublich.
Das stimmt, das stimmt. Und da geht's tatsächlich witzigerweise nicht nur um die Dinge, dass sie sich erinnern, was passiert ist, sondern ganz häufig können sie auch noch sehr genau beschreiben, wie sie das damals empfunden haben.
Ja.
Und das kombiniert mit der Frage, okay, wie guckst du denn heute drauf, wo du weißt, wie dein Leben dann weitergegangen ist, ja? Welche Bedeutung hat es dann gehabt? Die kleinen, die großen Dinge, die Weichenstellung, das finde ich faszinierend. Und außer diesem Menschen kann das ja auch niemand sagen. Und damit sind auch alle Glaubenssätze, die wir manchmal im Öffentlichen finden, die übrigens auch in unserer Großelterngeneration sehr verbreitet sind, nämlich deine eigene Geschichte ist nicht wichtig, du bist nicht prominent, Biografien dürfen nur Leute schreiben, ja, und machen, die irgendwie ein Bundesverdienstkreuz haben und diese ganzen Dinge. Um den Einzelnen ging es in dieser damaligen Generation nicht. Da ging es ums Überleben, ums Aufbauen, und daraus ist etwas geblieben, was wir als Enkelgeneration aber sehr stark wieder dazugeben können, nämlich, dass wir sie davon überzeugen, dass das für uns einen Wert hat.
Ja.
Auch wenn sie das nicht gelernt haben, ganz häufig. Und das ist dann wieder eine Verbindung von Generationen, und deswegen finde ich, ist es interessant und wertvoll, was deren Zeitzeugen Berichte sind, deren Schilderungen auch, und ich meine, ich mache ja mittlerweile Biografien mit Leuten, die in der DDR sozialisiert worden sind, und Leute wie im Westen beispielsweise, wo du zwei völlig unterschiedliche Varianten bekommst, sozusagen der vermeintlich selben Geschichte. Und so gibt es ganz viele Sachen, die haben einen Wert in dem Beschreiben der Lebensumstände, in den konkreten Erinnerungen. Und wie gesagt, auch auf der Reflexionsebene sind die halt total wertvoll. Und da, ja, da staune ich immer wieder, was Menschen auch erfahren haben, woran sie sich erinnern, und wie sie das auch beschreiben können. Weil wenn du das in deinen eigenen Worten beschreibst oder auch in Dialekten, ich meine, kannst du dir vorstellen, ja, ich bin in der Pfalz, ich bin in Ostthüringen, ich bin in Oberbayern oder ich bin an der Küste. So, und als Norddeutscher bist du ja, also als Hannoveraner habe ich ja einen Gendefekt und eine Dialektschwäche, ja. Insofern kann ich das ein bisschen kompensieren. Aber auch da liegt so viel kulturelle Identität in den Regionen. Und da sind Leute, die seit 80 Jahren in demselben Dorf wohnen, und es gibt Leute, die sind 80 Mal umgezogen in ihrem Leben. Ja. Also das Leben ist so vielfältig, und jede Geschichte hat einen Wert, mindestens mal in der Familie. Aber ich glaube zum Beispiel auch drüber hinaus, aber da müssen wir oder dürfen wir gerne daran arbeiten, diese Kultur wieder zu beleben, weil diese Oral History, die in den angelsächsischen Kulturen stärker gelebt wird, dass nämlich Geschichten von Generation zu Generation weitergegeben werden, die haben wir nicht so. Und wir haben eher das Problem, dass wir eine Generation haben, vor allen Dingen die männliche Generation nach dem Krieg, die einfach nur noch schweigt und gar nicht mehr spricht. Ja? Insofern, ja.
Ingo, toll, dass du da warst. Ich freue mich, dass wir sprechen konnten, und wünsche dir alles Gute. Und ich bin sicher, wir setzen das fort.
Jederzeit.
In diesem Sinne.
Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ich danke dir. Bis bald. Ciao, Ingo.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode New Work Chat 402 mit Ingo Stoll. Alle Infos natürlich in den Shownotes. Wenn ihr meine Arbeit als Podcaster unterstützen wollt, dann könnt ihr das jetzt sehr einfach tun. Es gibt einen PayPal-Account. Geht dann bitte auf paypal.me/Gabriel Rath mit H am Ende, und dann könnt ihr mir was in die digitale Kaffeekasse hauen, denn dieser Podcast ist natürlich nicht nur mit Liebe verbunden und mit Neugier, sondern auch mit Kosten, und
Ich freue mich über jeden, der das hier supportet, damit dieser Podcast noch lange, lange weitermachen kann und weiterentwickelt werden kann vor allen Dingen und damit noch viele spannende Gäste kommen. Vielen Dank für euren Support. Schreibt mir gerne auch, wie es euch gefällt. Ich freue mich über E-Mails. Geht dazu gerne auf meine Website www.gabrielrath.com. Und wir hören uns dann am Freitag schon wieder. Bis dahin bleibt gesund und bleibt connected.